Eine Region, die, wenn es um Flucht und Migration geht, gerade wenig Beachtung findet, ist die Region um Bosnien und vor allem die bosnisch-kroatische Grenze, wo nämlich auch Menschen ausharren, um weiter zu flüchten, die daran aber gehindert werden. Und eine Organisation, die genau sich dahin wendet und auch versucht, eine Öffentlichkeit herzustellen für die Menschen on the move an der bosnisch-kroatischen Grenze, ist die Organisation Blind Spots, die sich als gemeinnützig und ehrenamtlich arbeitende Initiative versteht, vornehmlich aus Kunst- und Kulturschaffenden, die sich in einem Lockdown gegründet hat und nun versucht, mit anderen Organisationen in humanitären Krisengebieten aktiv zu sein. Und neben einem Projekt in Beirut gibt es da auch eben ein Projekt in Bosnien und Organisationen, die genau sich dahin wendet und auch versucht, eine Öffentlichkeit herzustellen für die Menschen on the move an der bosnisch-kroatischen Grenze, ist die Organisation Blind Spots, die sich als gemeinnützig und ehrenamtlich arbeitende Initiative versteht, vornehmlich aus Kunst- und Kulturschaffenden, die sich in einem Lockdown gegründet hat und nun versucht, mit anderen Organisationen in humanitären Krisengebieten aktiv zu sein. Und neben einem Projekt in Beirut gibt es da auch eben ein Projekt in Bosnien und vor allem im Hinblick auf eben die Situation von flüchtenden Menschen an der bosnisch-kroatischen Grenze. Und wie da die Situation der Menschen ist, darüber möchte ich nun mit Pina sprechen. Sie ist aktiv bei Blindspots und war auch da vor Ort und ist nun wieder zurückgekommen und am Telefon. Zunächst zu eurer Organisation Blindspot selbst. Das Spannende daran ist ja auch, dass ihr aus euren Tätigkeitsbereichen Kunst- und Kulturwelt rauszugehen scheint und dann eben in solche Krisengebiete wie an die bosnisch-kroatische Grenze. Was motiviert euch, da auch hinzuschauen und hinzugehen? Und was ist auch euer Ziel, eure Arbeit damit mit Blindspots?
Also wir sind ja nicht so ganz freiwillig rausgegangen aus unserem Kulturbetrieb, sondern es war einfach ein Zeiteffekt der Pandemie. Und wir hatten einfach den Wunsch, trotzdem unsere Kapazitäten zu nutzen in der Pandemie und haben ein bisschen geschaut, okay, was können wir machen, ohne die Situation zu ignorieren und einfach stumpf weiterzumachen oder rumzuheulen, dass irgendwie unsere Clubs und Festivals geschlossen haben, und haben dann so Strategien aufgebaut, ein bisschen Recherche betrieben und geschaut, wie können wir quasi unser Netzwerk und unsere Struktur, die eigentlich so ziemlich groß und ziemlich gut funktioniert, nutzen, um quasi an die Orte zu schauen, die von der Pandemie einfach sehr viel stärker betroffen sind als unsere. Jetzt sind wir diesen Schritt einfach gegangen und sehen auch, dass wir da nicht mehr rauskommen und auch nicht mehr rauskommen wollen. Also es war einfach eine wahnsinnige Perspektiverweiterung und, so blöd das auch klingt, auch irgendwie eine Bereicherung, und irgendwie wird die Grenze bei uns jetzt mitgedacht und ist in den Alltag integriert, und es fühlt sich gut und wichtig an.
Bevor wir dazu kommen, was vielleicht auch ein in den Alltag integrieren der Grenze bedeutet, ihr arbeitet von Blindspots ja mit Strukturen, zum Beispiel eben in Bosnien zusammen und Herzegowina, Strukturen, die dort flüchtende Menschen unterstützen, die versuchen eben in die EU zu kommen oder einfach weiter zu flüchten, über die bosnisch-kroatische Grenze zu kommen. Velika Kladuša ist da einer der Orte, wo sich da Menschen versammeln. Kannst du eine Einschätzung abgeben, wie die Situation zurzeit vor Ort ist?
Also ich bin vor 2 Wochen wiedergekommen und war sehr verwundert darüber, wie sehr sich die Situation geändert hat und wie sehr auch doch wieder nicht. Was auf jeden Fall ganz, ganz auffällig ist, ist, dass andere Leute, gerade auf der südwestlichen Route von 3 Balkanrouten, und es sind einfach wahnsinnig viele Familien dort gerade. Und hauptsächlich afghanische Familien und auch sehr viele Familien, die nach dem August 2021, also nach der Machtergreifung der Taliban, erst geflohen sind und jetzt quasi dort feststecken. Es gibt keinen offiziellen Weg für diese Leute, nach Europa zu kommen. Und es gibt auch keinen Weg, dort rauszukommen, außer die illegalisierte Migration über eben Kroatien. der Winter kommt. Und im Moment bietet Velika Kladuschan ein sehr schockierendes Bild, weil sich in der Dorfmitte sozusagen auf einem versumpften Zelt ungefähr 300 Familienmitglieder niedergelassen hatten, die so unter selbstgebauten Zelten dort kampiert haben. Mittlerweile ist das Camp niedergebrannt worden von der örtlichen Polizei, aber die Familien sind natürlich trotzdem noch da. Und das ist, glaube ich, so das, was ich zu letzten Jahr sind, in der Summe weniger Menschen, weil sich andere, oft teilt sich das nach Bevölkerungsgruppen, andere Gruppen auf andere Routen begeben haben, also auf den Korridor, der 2015 als Balkanroute, als offene Balkanroute bekannt geworden ist, also der Zentralkorridor über Serbien, Ungarn. Es gibt aber auch vermehrt Aufkommen und so einen Anstieg von 100% der Asylanfragen in Rumänien, weil es eine nördliche Route gibt, die quasi um den Zaun in Ungarn herumführt, durch Rumänien, dann nach Ungarn und von dort aus in Österreich.
Du hast gerade angesprochen, dass in dem Ort Velika Kladuša das Camp von Geflüchteten oder flüchtenden Menschen in der Stadt von Spezialkräften der Polizei angezündet wurde. Das war Ende November, wie ja auch in der Berichterstattung irgendwo ganz klein zu lesen war. Und nun Berichten zufolge sei die Internationale Organisation für Migration in den Tagen zuvor zu den besetzten Häusern eben rund um Velika Kladuša gegangen und soll die Menschen gezählt haben. Nun unterstellt eine andere aktivistische Gruppe, The Border Starts Here, der UN-unterstellten Internationalen Organisation für Migration, dass sie da bei dieser Brandstiftung des Lagers ihre Finger mit im Spiel gehabt habe. Was sagt das über die Situation auch dort vor Ort und in dem Ort Velika Kladuša aus und was für Organisationen da vor Ort sind, aber auch wie die Zusammenarbeit mit einer Polizei dort stattfindet?
Also ich glaube, das größte Missverständnis über die IOM ist, dass sie eine humanitäre Organisation ist. Die IOM betreibt auf der ganzen Welt in Krisengebieten diese humanitären Lager. Die haben aber auch einen anderen Zweck. Ne? Also das ist ganz klar, hat diese Organisation von der EU auch den Auftrag, die Leute fernzuhalten. Und ich glaube, man kann es gerade ganz gut in den Lagern in Griechenland erkennen, aber auch in Bosnien wird das Lager Lipa, was letztes Jahr um die Weihnachtszeit gebrannt und sehr viel Aufsehen erregt hat. Also es lässt sich eigentlich beobachten, wie diese Lager langsam in so Internierungslager umgebaut werden. Auch in bisher hat die IOM mit der Polizei zusammengearbeitet. Also was diese Organisation beobachtet hat, das beobachten wir auch seit einem Jahr. Und das ist das absolute Standardprozedere. Das ist nichts, was vor Ort noch irgendwie Aufsehen erregt, sondern komischerweise zum Alltag dazugehört. Die IOM kommt, zählt die Leute durch und einen Tag später steht die Polizei vor der Tür und brennt alles nieder. Entsprechend arbeiten dort Polizei und IOM Hand in Hand. Es macht auch Sinn, wenn sie dem Auftrag der EU nachkommen wollen. Und mittlerweile gibt es aber, glaube ich, so auch die Entwicklung, ich weiß nicht genau, wie es in Griechenland ist, aber in Lipa betreibt die IOM ja seit dem Brand auch das Lager gar nicht mehr, sondern die Polizei selber. Das ist die Entwicklung. Und das ist, glaube ich, auch so, was an allen europäischen Außengrenzen erkennbar ist, dass es halt wirklich immer mehr weg von diesem humanitären Schein, immer offener hin zu dem Abschottungsgedanken vertreten wird. Also die Lager sehen aus wie Gefängnisse, die Lager werden von der Polizei betrieben wie Gefängnisse, es gibt klare Ausgangssperren. Es gibt so einen klaren Repressionsapparat. Also das ist eine ganz deutliche Entwicklung. Und dass dort Zelte niedergebrannt werden und Leute verschleppt werden, teilweise durch ganze, in Serbien werden Leute verschleppt und nach Mazedonien gebracht in Lager. Also dass die Polizei einfach mit Bussen kommt und Leute dort reinfährt und irgendwo wieder aussetzt. Das ist absolute Standardprozedere leider, ja. Und die IOM steht mit beiden Füßen drin.
Und eine andere europäische Einrichtung, die ja auch in der Region aktiv ist, ist Frontex, die Europäische Grenzschutzagentur. Und auch da gibt es immer wieder Berichte von gewaltvollen Pushbacks an der bosnisch-kroatischen Grenze. Also ja, Frontex als eigentlich militarisierte Grenzpolizei, die flüchtende Menschen wieder zurückdrängt, verschleppt und über die Grenze wieder eben zurückdrängt. Und Pushbacks sind auch eigentlich nicht legal. Und das Ganze trotzdem aber eben von EU-Geldern, weil Europäische Grenzschutzagentur eben finanziert. Was bekommt ihr da aktuell auch mit oder habt ihr mitbekommen?
Gewalttätige Pushbacks, dafür sind die Balkanregionen ja auch leider bekannt, sind an der absoluten Tagesordnung. Es gehört zu dem Standardprozedere. Wir bekommen insofern nicht davon mit, dass wir nicht erlaubt sind, in die Grenzregion selber reinzugehen, weil wir sonst Anklagen bekommen wegen Spionage, Menschenschmuggel. Das sind dann die Dinge, die auch Journalistinnen drohen, wenn sie sich halt eben in diesen Grenzbereich reinbegeben. Aber wir sehen das Resultat, wenn die Leute wieder ausgespuckt werden von dieser Region. Und wir hören uns die Geschichten an und sehen uns die Wunden an. Und das ist das Bild, was sich dadurch abzeichnet, ist eindeutig. Ne? Dort werden Leute gefoltert, misshandelt, Kinder traumatisiert. Es gibt Leute, denen werden beide Beine gebrochen, Rippen gebrochen, Schädel angebrochen. Also es ist eine unfassbar enthemmte Gewalt, die dort von diesen paramilitärischen Frontex-Strukturen ausgeht. Und hat nichts mit der geltenden Gesetzeslage in EU-Ländern zu tun. Und trotzdem wird es toleriert und auch der Grenzschutz der betreffenden EU-Länder wird von Frontex aufgerüstet und ausgebildet, diese Verbrechen zu begehen.
Wenn du sagst, dass ihr auch als Organisation, aber genauso auch medienschaffende JournalistInnen nicht in die Grenzregion kommen, weil sie da selber auch befürchten müssen, kriminalisiert zu werden, verfolgt zu werden, und ihr nennt euch nun Blind Spots, inwiefern ist dann auch genau diese Grenzregion ein europäischer Blind Spot? Wenn du dir zum Beispiel eben auch eine Berichterstattung anschaust, was gelangt da überhaupt auch über diese dortige Grenzsituation und dem, was man dann in den nahegelegenen Orten eben mitbekommt, was gelangt da überhaupt auch nach Europa?
Also es gab ja schon einen Diskurs über Grenzgewalt und auch ganz klar über die kroatische, bosnische Grenze. Das ist in den Medien Thema gewesen. Wir haben als Blindspots im März auch eine Dokumentation über Grenzgewalt gedreht und es gab im Herbst diesen Jahres eine Veröffentlichung von der Lighthouse-Reportage, ein Kollektiv aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Journalistinnen, die es eben mit einem unglaublichen Aufwand an Technik geschafft haben, so einen gewalttätigen Pushback, also diese maskierten Prügeltrupps, von denen wir halt schon durch Hören lange uns ein Bild gezeichnet haben, endlich gefilmt haben. Das ist so an die Öffentlichkeit geraten, auch in Griechenland und anderen EU-Außenländern gab es Veröffentlichungen über diese Pushbacks. Das Problem ist, dass sie insofern in der Öffentlichkeit kaum eine Bedeutung finden, weil sich so eine komische Strategie der Fake News breit gemacht hat. Wir hatten eine Veranstaltung, um unseren Film zu zeigen in Zagreb, wo auch Journalistinnen aus dieser Veröffentlichung anwesend waren, die erzählt haben, dass es in Kroatien selber der Diskurs über diese Gewalt eigentlich nach 3 Tagen vorbei gewesen ist und wird abgetan als Einzelfall. Das ist das Gute, wenn man so einen rechtsfreien Raum, so einen Blindspot hat, wo niemand reingucken kann, dann kann man auch behaupten, was da drin vor sich geht und was nicht. Und das kann eigentlich niemand so richtig kontrollieren. Und letztlich wurden dort, glaube ich, 2 Grenzpolizisten entlassen, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Und das war's. In Kroatien geht es eigentlich so weit, dass mit solchen Behauptungen, und das ist ja eigentlich auch so im ganz medialen Diskurs total der Trend, das hat die USA vorgemacht, das haben die Taliban nachgemacht, es wird einfach nur noch, und jetzt ist Europa auch mit dabei, es wird einfach behauptet, dass es nicht so ist. Und diese Behauptungen gehen bis hin dazu, dass gesagt wird, Aktivistinnen würden sich in diesem Grenzbereich maskieren und würden People on the Move verprügeln, um eben diese Behauptungen zu veröffentlichen. Also halt wirklich lächerlich und traurig zugleich. Und es ist eine unglaublich dumme und stupide Strategie, aber es funktioniert.
Und um vielleicht nochmal auf eine Aussage, die du am Anfang vom Gespräch getätigt hast, zurückzukommen. Du hast gesagt, du bist jetzt gerade auch wieder zurückgekehrt aus der Region in Bosnien, Velika Kladuša, in der ihr als Blindspot eben aktiv seid mit lokalen Organisationen, People on the Move, da unterstützt und auch so die dortige Lagesituation dokumentiert. Und zum Beispiel eben, ne, wir sprechen jetzt darüber, das auch in die Öffentlichkeit tragt. Und dann meintest du, und das ist auch was so für dich, was in deinem Alltag auch nochmal die Grenze gegenwärtiger macht und einen Einfluss hat. Diese Grenze hat einen Einfluss auf deinen Alltag. Was bedeutet das?
Ja, also auf meinen Alltag persönlich sowieso, weil ich die Koordination von unserem Team aus Deutschland mache. Also ich glaube, die Grenze veranschaulicht ganz gut gerade, was passiert, nämlich, dass wir auch in unseren eigenen Rechten gekürzt werden, dass in diesem Europa oder in dieser EU undemokratische Prozesse stattfinden. Und letztlich ist das, was dort passiert, alles illegal. Und niemand von uns kann so richtig direkt was dagegen machen. Und das ist ganz gruselig. Und das ist etwas, dort werden Menschen verschleppt und gefoltert und auch getötet und verprügelt. Und wir können als EU-Bürgerinnen nur bedingt etwas dagegen tun. Und das ist undemokratisch. Wir können nicht dagegen wählen, weil wir haben schon dagegen gewählt. Also unser Gesetz ist nicht so. Und das ist eigentlich einer der schlimmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann, dass unsere Regierungen anfangen, sich zu verselbstständigen und Paramilitärs damit zu beauftragen, in unserem Namen Folter zu begehen.
Noch einmal zurückkommend auf eure Arbeit vor Ort in Bosnien. Wie wird die weiterhin aussehen in der Region oder in der Stadt Velika Kladuša und darum herum? Ihr seid ja mit anderen Organisationen, wie ihr schreibt, vor Ort am Zusammenarbeiten. Werdet ihr weiterhin da aktiv sein können und was wird das da auch ausmachen?
Wir sind in Velika Kladuša gerade in der glücklichen Situation, dass wir eigentlich die Versorgungslage halbwegs stabil haben. Es ist leider, also es gibt Holzprobleme insofern, dass Bosnien einfach auch ganz stark von der Pandemie betroffen ist und einfach generell einen Mangel an trockenem Feuerholz gibt, sodass das sicherlich einen Struggle darstellt, aber allgemein die Zusammenarbeit mit No Name Kitchen und mit Medical Volunteer International funktioniert soweit gut und wir haben in Velika Kladuša einfach unser Hauptquartier, von dem wir aus mit einem 10-köpfigen Team arbeiten und sehen, dass wir die Menschen, die abseits von den Camps auf der Straße oder in den selbstgebastelten Zelten, in Fabriken und Häusern über den Winter so gut versorgen können, dass eben niemand erfriert oder an Erfrierungen leidet oder in irgendeine bedrohlichere Situation gerät, als sie ohnehin schon ist. Wir haben allerdings in den letzten 3 Wochen, die ich dort gewesen bin, nochmal einen Blick auf die anderen Routen geworfen und ganz klar den Wunsch entwickelt, auf den anderen Routen in mobiler Form zu arbeiten, weil eben in Velika Kladuša überall Öfen eingebaut sind. Und das war bei uns ein ganz essentielles, wichtiges Ding am Anfang, dass wir den Wunsch hatten, eben in diese Fabriken und in diese Häuser und in diesen Wäldern zu sehen, dass jede Person oder jede Personengruppe einen Ofen bekommt und so in der Lage ist, um den Winter zu überleben. Das ist in Velika Kladuša gesichert und auch in Bihać sieht das gut aus, aber eben in Serbien und Rumänien nicht. Und wir recherchieren gerade für ein Projekt in Serbien vor, arbeiten dort auch wieder mit Organisationen zusammen, die teilweise die gleichen sind wie auch in Bosnien und sehen zu, dass wir dort im Januar nochmal alle Quad mit Öfen versorgen können. Diese große Anzahl an Leuten, die letztes Jahr in Bosnien gewesen ist jetzt in Serbien. Und die ganzen Förderungen wurden aus Serbien abgezogen, weil Bosnien letztes Jahr so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das heißt, gerade brennt es in Serbien unglaublich auf. Und es ist unfassbar wenig Aufmerksamkeit und unfassbar wenig Geld dort. Dementsprechend haben wir unseren Hauptpunkt, von dem wir aus agieren und Aktivistinnen dort haben, in Velika Kladuša. Und arbeiten aber auch projektbezogen in Serbien und Rumänien.